Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Vertrauensfrage im Bundestag wie gewünscht verloren. Unmittelbar danach empfing ihn der Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier muss nun über mögliche Neuwahlen entscheiden. Die, so die Erwartung, würden dann am 23. Februar des kommenden Jahres stattfinden. Und damit herzlich willkommen zu den Tagesthemen am Ende eines Tages, der zwar so verlief wie geplant, der dann aber doch ein außergewöhnlicher war. Schließlich steht der vorgezogene Schlussakt einer Bundesregierung nun wirklich nicht alle Tage auf dem Programm der deutschen Politbühne. Nach dem Ampel-Aus ist der formale Anfang vom Ende der aktuellen Legislaturperiode damit nun gemacht. Und Luca Kirchhoff hat mal zusammengestellt, wie die Bilanz an zwei Imbissbuden in Neuss und Remscheid ausfiel.
Dieses öffentliche Streiten und Hickhack und eigentlich immer zu gucken, wer stellt sich am besten in der Öffentlichkeit dar. Und das hat mich sehr gestört.
Versprechen zu machen und die nicht einzuhalten und die Lebenssituation von Menschen nicht zu verbessern.
Die ganze Bürokratie, bis was entschieden wird, da haben wir 2 Jahre verloren und hinken hinterher.
Also die Ampel, die war für mich schon so weit in Ordnung, haben auch ihre Arbeit gut gemacht. Jetzt mit dem Krieg und mit dem Corona und das hat noch kein Regierungschef über sich ergehen lassen müssen.
Ich finde es gut, dass sich das auflöst und dass man vielleicht mit neuen Ideen was Neues zu Wege bringt, weil es ja doch ein ziemliches Durcheinander war in der Vergangenheit.
Das halbe Dutzend jedenfalls ist voll. Zum erst 6. Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist es heute im Bundestag zu einer Vertrauensfrage durch den Regierungschef gekommen. 2-mal hatten Kanzler sie genutzt, um die eigenen Reihen auf Linie zu bringen. 3-mal, um sie absichtlich zu verlieren mit dem Ziel Neuwahlen. Als erster machte Willy Brandt das so, 1972. Auch Helmut Kohl wollte die Bestätigung durch den Souverän, das Volk, 1982. Zuletzt stellte Gerd Schröder im Jahr 2005 die Vertrauensfrage zu diesem Zweck. Allerdings verlor er dann die anschließende Bundestagswahl. Wie es für Olaf Scholz ausgehen wird? Im Plenarsaal jedenfalls standen die Zeichen schon mal voll auf Wahlkampf. Juli Kurz.
Was denkt er, der Bundeskanzler? Man würde das jetzt natürlich schon gern wissen, gerade an diesem Tag. Aber Scholz bleibt sich nach außen hin treu, emotional sparsam. Zumindest so viel scheint klar. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Top 1 heute Antrag, Artikel 68 des Grundgesetzes, die Vertrauensfrage nach 3 Jahren im Amt. Und Scholz macht erneut keinen Hehl daraus, wer ihm das aus seiner Sicht eingebrockt hat. Christian Lindner.
Politik ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife. Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land.
Wer Sentimentalitäten erwartet hatte, womöglich Selbstkritik, konnte lange warten. Das hier heute war Wahlkampf pur. Schon zu Beginn der Sitzung gut zu erkennen die Lager. Hier SPD und Grüne. Und da große Harmonie zwischen CDU und FDP. Und so eilt Friedrich Merz zum Rednerpult, um schützend die Hand über Lindner zu halten und um im nächsten Atemzug dem Kanzler jegliche Führungskraft abzusprechen.
Es ist peinlich, wie Sie sich auf europäischer Ebene verhalten. Sie blamieren Deutschland. Es ist zum Fremdschämen, wie Sie sich in der Europäischen Union bewegen.
Währenddessen vom Kanzler keine Reaktion. Jetzt der Mann, der gerne auch mal philosophisch wird, Robert Habeck. Erst die große allgemeine Frage, wie Vertrauen zurückgewonnen werden kann, dann doch sehr konkret Attacke gegen Merz. Das Unionswahlprogramm sei nicht durchgerechnet.
Sie können das alles vergessen. Glauben Sie ihnen kein Wort, nichts davon kann kommen. Oder Sie geben andere Zusagen und Versprechen auf.
Auf der Regierungsbank erahnt man sowas wie Vergnüglichkeit beim Kanzler. Kurz durchatmen, bevor die nächste Kanzlerschelte kommt. Klar von Christian Lindner.
Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Strukturkrise unserer Wirtschaft lange bis in dieses Jahr hinein geleugnet. Und danach hat er sich der notwendigen Neuausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik verweigert. Deshalb hat er kein Vertrauen mehr verdient.
Die AfD ihrerseits macht gleich den kompletten Rundumschlag gegen Friedrich Merz, gegen den Kanzler, gegen die Ampelregierung.
An den Schäden
die sie in dieser Zeit angerichtet haben, werden die Deutschen noch in Jahrzehnten zu tragen haben. Die Automobilindustrie dank gigantischer Fehlinvestitionen im freien Fall, der Maschinenbau im Niedergang, die chemische Industrie auf der Flucht vor explodierenden Energiekosten.
Dann wird abgestimmt. Jede Stimmkarte landet irgendwann auch in der Wahlurne. Und es kommt, wie es kommen sollte. Der Kanzler verliert das Vertrauen.
Wir sind damit am Schluss unserer Tagesordnung, auch der Ampel.
Und siehe da, der Kanzler freut sich. Das wäre geschafft. Seine Parteivorsitzende Esken lässt er kurzerhand einfach stehen und zieht von dann. Schloss Bellevue ruft. Scholz bittet den Bundespräsidenten um Neuwahlen. Das Vertrauen hat der Kanzler verloren. Jetzt ist die Frage, was folgt?
Ja, durch das vorgezogene Ende der Ampelkoalition werden logischerweise eine ganze Reihe von Projekten und Gesetzesvorhaben, an denen noch gewerkelt wird, nicht fertig werden. Dabei ist die Bundesregierung ja weiterhin im Amt. Sie muss sich eben nur, aufgrund der nun fehlenden Mehrheit, jedes Mal die nötigen Stimmen zusammenschaufeln und viel mehr Überzeugungsarbeit leisten, wenn sie noch etwas umsetzen will bis zur Wahl. Dass gerade diese letzte Bundestagssitzungswoche des Jahres zu einer alles andere als besinnlichen Zeit macht. Was jetzt noch geht oder gehen könnte oder eben auch nicht, Nicole Konert.
Hier lang, nein, da lang. Olaf Scholz schleicht sich am Mittag zur Fraktionssitzung der SPD durch die Hintertür rein. Es ist eine ungewöhnliche Sitzung, so kurz vor der Vertrauensfrage. Auch ungewöhnlich, Britta Ernst ist auch dabei, Scholz' Frau. Er hat sie mitgebracht an diesem historischen Tag. Und wer denkt, ab morgen ist dann alles ruhig im Parlament, der täuscht sich. Denn jetzt geht's erst richtig los. Viele Parlamentarier sind noch in Bewegung. Mit Turnschuhen rennt Katja Mast von der SPD durch den Bundestag. Sie will schnell Gesetze noch durchs Parlament bringen.
Naja, wichtig ist ja, dass der Bundestag weiter handlungsfähig ist und wir wichtige Dinge für die Bürgerinnen und Bürger noch auf den Weg bringen.
Die Zeit dafür ist knapp. Viele Sitzungstage des Parlaments sind schon gestrichen. Es bleiben nur wenige Tage vor Weihnachten und 7 Sitzungstage im neuen Jahr. Dann wird im Februar gewählt. Was kriegt man noch hin?
Wir kriegen das Deutschland-Ticket hin, denke ich. 13 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, Pendlerinnen und Pendler.
Steuerentlastungen, also mehr Netto vom Bruttolohn, die Abschwächung der kalten Progression, noch gut möglich. Die Stärkung des Bundesverfassungsgerichts, ziemlich wahrscheinlich. Oder die Senkung der Energiepreise für die Wirtschaft, eher unwahrscheinlich. Die SPD verhandelt mit ihm darüber, Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Union. Sie will sich aber nicht drängen lassen. Bremst die Union etwa?
Nein, das tun wir selbstverständlich nicht. Aber man kann umgekehrt nicht erwarten, dass Gesetze, die die Ampel jetzt teilweise seit 1-2 Jahren nicht durchs Parlament gebracht hat, einfach so mit unserer Zustimmung funktionieren.
Und geht in seine Fraktion, wo er sich berät, wo die Union jetzt noch zustimmt und wo nicht. Seit Tagen erklärt die Union schon, dass man Steuerentlastungen auch erst nach der Bundestagswahl beschließen könnte. Doch nach einer halben Stunde plötzlich Bewegung. Ja, wenn?
Es ist sozusagen nur um die Kernfrage der kalten Progression des Kinderzuschlags und des Kindergeldes geht, wird sich morgen die Fraktion in Gesamtheit damit beschäftigen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir so etwas dann auch unterstützen werden.
Katja Mast von der SPD ist überrascht davon.
Und insofern freue ich mich, wenn es dann doch noch Bewegung gibt bei CDU, CSU. Aber es ist ein bisschen wie die ganze Zeit. Zuerst die ganze Zeit mit dem Boden auf den Fuß auf den Boden stampfen und sagen, nee, kommt nicht, machen wir nicht mit. Und jetzt gibt es Bewegung. Das heißt eben, Regieren ist auch Handwerk.
Nach der Vertrauensfrage kommt die SPD abends wieder zusammen. Britta Ernst, Scholz' Frau, ist auch wieder dabei. Für die Abgeordneten heißt es noch viel Arbeit bis zu den Neuwahlen. Gut 20 Gesetze sollen bis dahin noch diskutiert und womöglich auch beschlossen werden.
Und zur heutigen Vertrauensfrage und damit dem endgültigen Schlussstrich unter die Ampel. Dazu hat Thomas Bärtner vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
3 Jahre Ampelkoalition haben unserem Land schwer geschadet, haben unsere Wirtschaft an den Rand des Abgrunds geführt. Tausende Bürger verlieren gerade ihre Jobs. Der Bundeskanzler hat dazu maßgeblich beigetragen. Olaf Scholz hat es zugelassen, dass der grüne Wirtschaftsminister Klimaschutz mit der Abrissbirne betreibt. Er hat es gestattet, dass Robert Habeck gegen jeden Sinn und Verstand mitten in einer Energiekrise Atomkraftwerke abschaltet, weil ihm seine grüne Ideologie wichtiger war als das Wohl des Landes und seiner Bürger. Wohin das führt, haben wir in den letzten Wochen eindrücklich erlebt. Wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, explodiert nicht nur der Preis an den Strombörsen, auch unsere europäischen Nachbarn werden Opfer des Irrsinns der deutschen Energiewende. Olaf Scholz hat versucht, mit einem verfassungswidrigen Haushalt die Probleme seiner Regierung zu übertünchen, mit steigenden Sozialausgaben und Subventionen. Ich habe schon vor einem Jahr an dieser Stelle Christian Lindner aufgefordert, das Trauerspiel der selbsternannten Fortschrittskoalition zu beenden. Ich bin froh, dass der Bundesfinanzminister und die FDP am Ende dem Kanzler deutlich gemacht haben, dass sie diese verantwortungslose Regierungspolitik der Deindustrialisierung nicht weiter mitgehen. Der anschließende Rauswurf durch Olaf Scholz zeigt, der rot-grüne Konsens zum Schuldenmachen war dem Kanzler wichtiger als die Zukunft unseres Landes. Olaf Scholz setzt jetzt darauf, dass die Bürger vergessen, was er in seinen 3 Jahren als Bundeskanzler angerichtet hat. Dass sie nicht sehen, dass bei der SPD und auch bei den Grünen einer der wichtigsten Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft offenbar keine Rolle mehr spielt. Geld, das man ausgeben will, muss man zuerst einmal erwirtschaften. Die Vertrauensfrage macht den Weg frei für eine Neuausrichtung Deutschlands. Gott sei Dank ist dieser Spuk endlich vorbei.
Die Meinung von Thomas Berbner. Damit diese Tabletten unentdeckt bleiben, müssen sich Schmuggler schon ziemlich ausgefallene Verstecke einfallen lassen, wie hier in einem Apfel. Captagon heißt die Substanz, die einst in Deutschland als Medikament unter anderem gegen Aufmerksamkeitsstörungen hergestellt wurde. Nicht lange zu schädlich waren die Nebenwirkungen. Doch als schnelles Aufputschmittel reicht die gefährliche Droge vielen trotzdem. Und in Syrien wurde sie für das Assad-Regime zu einer Haupteinnahmequelle, um den blutigen Bürgerkrieg zu finanzieren. Hergestellt in hocheffizient organisierten Drogenlaboren, was Syrien zu einem der weltweit größten Captagon-Produzenten machte. Ob diese Quelle mit dem Sturz des Assad-Clans nun versiegt? Ramin Sina.
Anfahrt auf eine Drogenfabrik in den Bergen. Willkommen in der Schattenwelt, so heißt uns ein älterer Herr willkommen. Er will uns seinen Fund zeigen. Vor einer Woche habe er, Abu Ghassem, die verlassenen Lagerhallen hier betreten, erzählt er uns, und in der einstigen Fabrik seiner Familie versteckte Drogen gefunden. Captagon-Pillen, Omas. Seine Familie habe hier früher Kartoffelchips hergestellt. Milizen hätten die Fabrik später beschlagnahmt. Milliarden Pillen. Sie haben sie in elektrischen Geräten versteckt und dann bis nach Saudi-Arabien transportiert. Bis zum Umsturz letzte Woche wurde die Fabrik von der Armee kontrolliert, erzählt Abu Ghassem. Die Spur im syrischen Drogengeschäft führt schon länger zur gestürzten Herrscherfamilie.
Es war ein offenes Geheimnis seit vielen Jahren, dass die Assads de facto Drogendealer sind. Und jetzt nach ihrem Sturz, da wird das Ausmaß dieses Drogenhandels sichtbar und die Menschen können in die Fabriken reingehen und sehen, wie die Assads jahrelang Geld gemacht haben.
Verantwortlich soll vor allem er gewesen sein, Maher al-Assad, der Bruder des gestürzten Bashar. Unter beiden wurden die weißen Pillen zum erfolgreichsten Exportgut Syriens. Das Geschäft mit der Aufputschdroge soll mindestens 10 Milliarden Dollar schwer gewesen sein, pro Jahr, schätzen Expertinnen. Caroline Rose forscht dazu seit Jahren. Sie sahen Captagon als alternative Einnahmequelle in Zeiten von Sanktionen. Die Herstellung war günstig, es gab einen bewährten Markt, sie verfügten über die pharmazeutischen Kapazitäten und die Einrichtungen, um Captagon zu produzieren, es fiel ihnen leicht. Und obendrein wurde das Regime nicht zur Verantwortung gezogen. Die 4. Division der syrischen Armee soll Produktion und Transport bis in die Golfländer koordiniert haben. Trotz einfallsreicher Verstecke vergeht kaum eine Woche, in der Drogenfahnder im gesamten Nahen Osten nicht große Mengen Pillen beschlagnahmen. In diesen Tagen sitzt Abu Ghassem in der verlassenen Fabrik auf einem kleinen Vermögen. Denn für jede Pille zahlen Partygänger am Golf 25 Dollar. Vor der Fabrik wachen Kämpfer der islamistischen HTS-Miliz. Drogen seien haram, übersetzt verboten. Das gebe ihr Glaube ihnen vor, sagen sie. Abu Ghassem hofft, dass die neuen Herrscher den Drogenhandel eindämmen. Das wäre ein Segen für die kommende Generation. Viele andere in Syrien zweifeln, dass mit dem Sturz der Assads der Kaptagonhandel komplett einbrechen wird. Zu lukrativ das Geschäft mit der weißen Pille.
Ramin Sina berichtet für uns aus Damaskus. Ramin, das Assad-Regime hat in der Vergangenheit also gut am Kaptagonhandel verdient. Wie sieht denn aber eine mögliche wirtschaftliche Zukunft Syriens jetzt aus?
Ja, die syrische Wirtschaft, die basiert auf zwei Hauptsäulen, Öl und Landwirtschaft. Und wenn wir uns die Ölreserven anschauen, dann ist das sicherlich nicht so groß wie in manch anderen arabischen Nachbarländern. Aber dennoch ist das Öl durchaus wichtig. Jetzt hat Assad die Ölfelder in den vergangenen Jahrzehnten nicht immer kontrolliert. Es waren unterschiedliche bewaffnete militante Gruppierungen. Ein paar Jahre der sogenannte Islamische Staat und in den vergangenen Jahren vor allem kurdische Einheiten mit Hilfe der US-Amerikaner. Und für jeden, der in Damaskus regiert, ob es Assad war oder ob es jetzt die HTS ist, die haben durchaus ein Interesse, dass sie die Kontrolle über die Öl- und Gasfelder Syriens zurückgewinnen, dass sie zumindest einen Anteil der Gewinne erzielen. Jetzt ist aber völlig unklar, wie eine mögliche Kooperation der Kurden mit der HTS aussehen könnte. Das ist ein heikles Thema. Das birgt auch Eskalationspotenzial. Und für den Moment ist die Wirtschaft in Syrien wirklich am Boden. Das muss man so sagen. Viele Wirtschaftsexperten gehen auch nicht davon aus, dass nur weil es hier einen politischen Umsturz gab, die Wirtschaft wieder florieren wird. Einige erwarten, dass die syrische Lira noch ihren Tiefpunkt erstmal noch erreichen wird. Das würde dann auch die Lebenssituation schwieriger machen für zahlreiche Syrerinnen und Syrer. Die Unzufriedenheit könnte steigen. Also die Wirtschaftskrise, das ist wirklich eine Riesenherausforderung auch für die HTS, wie sie damit umgehen will.
Aber wenn wir jetzt von der wirtschaftlichen Zukunft, aber auch von der politischen Zukunft des Landes sprechen, was erhofft sich Syrien dabei von den Europäern?
Also wenn ich mit Menschen auf der Straße spreche, dann habe ich schon das Gefühl, dass viele Syrerinnen und Syrer ein höheres Interesse haben, dass Europa beispielsweise ein wichtiger Partner in der Zukunft wird als jetzt etwa China. Aus HTS-Sicht ist es sicherlich am wichtigsten, dass sie nicht mehr als Terrororganisation deklariert werden, um das nächste Ziel zu erreichen, nämlich dass Sanktionen aufgehoben werden. Weil dann könnte es passieren, dass womöglich ausländische Firmen hierher kommen, dass es Investitionen gibt, dass es womöglich Kredite auch gibt als Möglichkeit, die aufzunehmen von europäischen Partnern. Syrien braucht Geld für den Wiederaufbau nach mehr als 13 Jahren Krieg. Für den Moment hat die Türkei nicht nur politisch, auch wirtschaftlich die Nase vorn. Hier sind viele türkische Bauunternehmen, aber die Syrer dürften auch ein Interesse haben, nicht alles auf das türkische Pferd zu setzen. In den 2000er Jahren war die EU ein wichtiger Handelspartner. Auch aus Deutschland kamen etwa große Maschinerien. Also all das kann aber nur gelingen, wenn die Sanktionen aufgehoben werden. Sonst wird es schwierig.
Ramin, vielen Dank für die Informationen nach Damaskus.
Gerne.
Und damit direkt weiter zu Tina Hassel in Brüssel, die das heutige Treffen der EU-Außenminister dort beobachtet hat, wo Syrien das Topthema war. Tina, die EU will möglichst schnelle Kontakte zu den neuen Machthabern knüpfen. Was sind die Gründe dafür aus europäischer Sicht?
Naja, Ingo, die EU hat ein ganz vitales eigenes Interesse daran, mit eigenen Gesprächskanälen in Syrien präsent zu sein und dabei mitzuhelfen, dass das Land wieder stabil wird. Warum? Nun, weil die Europäer verhindern wollen, dass das Land erneut ins Chaos kippt. Denn nur mit einem halbwegs stabilen Syrien könnte die EU auch über Rückführungsabkommen verhandeln. Das sei derzeit noch viel zu früh, haben die Außenminister heute klargestellt. Aber das ist das Ziel von vielen. Immerhin 17 EU-Staaten haben ja bereits die Asylverfahren für Syrer ausgesetzt. Und weil die Zeit drängt, ist der ja gerade erst eingesetzte EU-Top-Diplomat Michael Ohnmacht auch sofort nach Damaskus gereist und hat dort heute schon erste Gespräche geführt.
Aber welche Hebel hat die EU denn, um in Damaskus jetzt auch das nötige Gehör dafür zu finden?
Man kann sagen, die EU steuert wieder das bei, was oft ihr wichtigster Hebel ist, finanzielle Hilfen. Sie ist mit Abstand, kann man sagen, der größte Geldgeber für humanitäre Hilfe in Syrien. Allein in diesem Jahr 163 Millionen Euro. Und seit dem Sturz von Assad bringen die Europäer zusätzlich fast 100 Tonnen Hilfsgüter über eine Luftbrücke ins Land, über die Türkei. Also ohne die Europäer wäre ein Wiederaufbau Syriens kaum vorstellbar. Aber die EU knüpft daran Bedingungen. Die neuen Machthaber müssen sich klar von Al-Qaida distanzieren, heißt es. Sie müssen die Minderheiten im Land schützen und sie sollen für Frauenrechte und Glaubensfreiheit sorgen. Und außerdem haben heute noch mehrere Außenminister gefordert, dass die Russen Syrien verlassen sollen und die russischen Militärbasen geschlossen werden müssten. Inwieweit sich aber die HTS-Islamisten auf solche Forderungen der Europäer wirklich einsetzen, das ist überhaupt noch nicht abzusehen. In Afghanistan, da hatten die Europäer ja auch viel gefordert, Frauenrechte, Schutz von Minderheiten und so weiter und sind damit, wir wissen es, krachend gescheitert.
Tina, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel.
Gern.
Unter den zahllosen Trümmern werden seit Samstag Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Tote vermutet. Ein Wirbelsturm hat die Insel Mayotte so schwer verwüstet wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Doch das genaue Ausmaß der Naturkatastrophe wird nur allmählich sichtbar. Das französische Überseegebiet liegt im Indischen Ozean, südöstlich vom afrikanischen Kontinent. Zwischen Madagaskar und Mosambik hatte der Zyklon eine Geschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern pro Stunde. Sabine Boland berichtet.
Wellblech, Tücher, ein paar kleine Gegenstände. Viel hat Zyklon Chidun nicht übrig gelassen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des französischen Überseegebietes Mayotte versuchen zu retten, was zu retten ist. Ihre Häuser sind kaum noch wiederzuerkennen. Hier war unser Esszimmer. Und hier war unsere Küche, hier das Spülbecken. Und der Kühlschrank. Am Samstag fegte der Zyklon mit 220 Kilometern pro Stunde über Mayotte hinweg. Der schlimmste Sturm seit rund 90 Jahren. Es war Pech, dass er ausgerechnet die kleine Inselgruppe erwischte. Mayotte liegt im Indischen Ozean zwischen dem afrikanischen Festland und dem Inselstaat Madagaskar. Politisch gehört es zu Frankreich, gilt als sehr arm. Dennoch kommen aus umliegenden Inselstaaten wie den Komoren tausende Menschen illegal hierher, weil sie sich in Frankreich eine bessere Zukunft erhoffen. Für viele der rund 300.000 Einwohner kam der Sturm wie aus dem Nichts. Sie suchten Schutz, wo sie gerade waren. Ich habe geschrien. Ich wohne alleine, aber ich habe Nachbarn. Nach einer Stunde Sturm kamen sie, weil ich angerufen hatte. Ich hatte Glück, dass das Telefon überhaupt funktioniert hat. Sie haben eine Tür eingeschlagen und wir konnten das zusammen durchstehen. Tausende Haushalte haben keinen Strom. Straßen sind blockiert und einige Gebiete abgeschnitten. Die Wasserversorgung ist ebenfalls problematisch. Der geschäftsführende Innenminister Frankreichs, Retailleau, besuchte heute Mayotte. Der Gesprächsbedarf in der Bevölkerung ist riesig. Wir erwarten viel von Frankreich, sagt die Frau, von unseren Landsleuten. Deswegen bin ich hier, antwortet der Innenminister. Danke, aber wir sind traumatisiert. Frankreich hat bereits Hilfsgüter und Einsatzkräfte auf den Weg nach Mayotte geschickt. Mindestens 20 Tote, mehr als 250 Verletzte, so die vorläufige Bilanz des katastrophalen Zyklons. Die Opferzahl könnte steigen, viele werden noch vermisst, vor allem in den armen Wohnvierteln, in denen viele Geflüchtete leben. Noch hofft man in Mayotte, Überlebende zu finden.
Weitere Nachrichten des Tages, Susanne, jetzt mit dir.
Israel stößt auf Kritik mit seinem Plan, die Siedlungen auf den Golanhöhen auszudehnen. Die Bundesregierung legte Israel einen Verzicht darauf nahe. Eine Ansiedlung von Zivilbevölkerung stehe im Widerspruch zum Besatzungsrecht, erklärte das Auswärtige Amt. Die israelische Regierung hatte gestern beschlossen, die Zahl der Siedler zu verdoppeln. Die Golanhöhen an der Grenze zu Syrien sind seit 1967 von Israel besetzt. Bei VW sind die Tarifverhandlungen in die fünfte Runde gegangen. Angesichts der Absatzkrise fordert der Konzern, die Gehälter zu kürzen und schließt auch die Stilllegung von Werken nicht aus. IG Metall und Betriebsrat stemmen sich gegen diese Pläne und fordern einen Kompromiss noch vor Weihnachten. Zwischen Berlin und Paris fährt seit heute einmal am Tag ein direkter ICE. Der Premierenzug wurde am Mittag von Verkehrsminister Wissing und Bahnchef Lutz verabschiedet. Die Fahrt dauert über 8 Stunden. Solche langen Strecken sind eigentlich für Nachtzüge geeignet. Doch diesen Markt überlässt die Deutsche Bahn seit Jahren anderen Anbietern. Die beschädigte Moselschleuse bei Müden ist provisorisch repariert worden. Dadurch können jetzt rund 70 Schiffe, die auf Mosel und Saar festsitzen, in Richtung Rhein fahren. Erst danach kann das beschädigte Tor durch ein neues ersetzt werden. Es war vor einer Woche bei einer Kollision so stark verformt worden, dass die Schleuse nicht mehr passierbar war.
Immer wenn das hier passiert, weil es heißt, machen Sie mal den Mund weit auf, dann steht auch immer die bange Frage im Raum, ob der Zahnarzt wohl ein Loch findet, denn dann wird gebohrt und gefüllt. Bislang nach wie vor auch mit dem quecksilberhaltigen Stoff Amalgam. Das ist weich, gut formbar und als Füllmaterial daher eigentlich gut geeignet, günstig dazu noch. Doch weil die Europäische Union sagt, Amalgam ist auch giftig, nutzen es immer weniger Zahnärztinnen und Ärzte und ab dem 1. Januar darf es gar nicht mehr verwendet werden. Doch welche Alternativen gibt es? Und welche Nachteile haben die dann wiederum? Nils Walker.
Amalgam. Stabil und langlebig und immer noch das, was Krankenkassen bezahlen, wenn der Zahn kaputt ist. Doch es enthält Quecksilber und ist ab Januar verboten. Sebastian Vollmatt bekommt heute eine Füllung. Amalgam will er aber nicht.
Einmal eine Unterschrift von Ihnen, bitte.
Ja, letzten Endes, Zähne sind irgendwo schon wichtig. Ich glaube, das weiß jeder. Sieht man mir auch an, ich esse gern. Halt, es muss funktionieren, das Werkzeug.
Zahnärztin Ulrike Guder bietet Amalgam gar nicht mehr an, wie viele Zahnärzte. Stattdessen Kunststoff. Aber nicht jeder Kunststoff ist gleich und es gibt auch noch einfachere Füllungen aus Zement. Grundsätzlich gilt, je aufwendiger und länger die Behandlung, desto besser nachher die Füllung. Die Kassen übernehmen ab Januar aber nur, was schnell geht und das hält dann nicht so lange.
Das Kassenmaterial ist etwas, wo wir wirklich sagen können, da werde ich den Patienten sicherlich etwas früher sehen, als wenn wir jetzt einen hochwertigeren Kunststoff oder ein Composite einbringen.
Sebastian möchte, dass seine Füllung möglichst lange stabil ist, zahlt deshalb extra 100 bis 200 Euro pro Zahn für hochwertigen Kunststoff. Wer sich das nicht leisten kann, muss künftig vermutlich nach 5 Jahren die Füllung tauschen lassen, befürchten Patientenschützer. Die Sorge, der häufige Wechsel kostet am Ende viel Geld.
Das bedeutet für die Kassen, dass sie eine erhebliche Kostensteigerung im Füllungsbereich haben werden, weil die Füllungen häufiger getauscht werden müssen.
Dazu kommt ein Nachteil für Kinder, Jugendliche und werdende Mütter. Bis zum Ende des Jahres zahlt für sie jede Krankenkasse auch teure Füllungen. Doch diese Sonderregel fällt weg.
Diese Regelung war notwendig, weil Amalgam für diese Patienten nicht indiziert, dementsprechend verboten ist. Ab Januar, wenn Amalgam komplett verboten sein wird, wird diese Regelung fallen, weil der Grund gefallen ist.
Amalgam wird abgeschafft und damit auch alle Sonderregelungen. Die neue Standardfüllung ist für alle ungefährlich, hält aber nicht so lange. Bedeutet, wer kein extra Geld ausgeben will, braucht alle 5 bis 8 Jahre eine neue Füllung.
Dankeschön. Bitte schön.
So präsentiert sich eine der nächsten europäischen Kulturhauptstädte. Bunt, quirlig und vor allem grenzenlos. So lautet das Motto, wenn sich zum ersten Mal 2 Städte in 2 Ländern diesen Titel teilen. Die eine liegt westlich in Italien und die andere östlich der Grenze in Slowenien. Denn aus einer Stadt wurden Mitte des vergangenen Jahrhunderts 2, Gorizia und Nova Gorica. Als erste länderübergreifende Kulturhauptstadt wollen sie jetzt gemeinsame Sache machen, aber jahrzehntelange Grenzen zu überwinden ist gar nicht so leicht, wie Anna Tillack berichtet.
Für viele Jahrzehnte war für die Geschwister Darko und Zdenka Schwiligoj hier Schluss. Einfach so über die Grenze vom damaligen Jugoslawien nach Italien zu spazieren, war nicht. Man brauchte einen Passierschein und es war streng geregelt, was man über die Grenze bringen durfte und was nicht. Ich habe eine Nähmaschine mit Orangen bedeckt und konnte die Zollbeamten so austricksen. Während des Kalten Krieges wurde die Grenze streng kontrolliert. Schmuggeln war für viele Alltagsgeschäft. Schallplatten und Kaffee kamen aus Italien nach Jugoslawien. Roastbeef zum Beispiel wurde in die andere Richtung geschmuggelt. Ich erinnere mich an eine Nachbarin mit sexy Körper, breiten Hüften und schmaler Taille. Sie schmuggelte Fleisch über die Grenze, indem sie es um ihre Taille band, 5 oder 6 Kilo. Die Beamten haben es nie entdeckt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Gorizia geteilt, ziemlich willkürlich. Der Stadtkern Gorizia bleibt italienisch. Das Umland wird Teil von Titos Jugoslawien. Hier entsteht die sozialistische Planstadt Nova Gorica. Nun wird die geteilte Stadt gemeinsam Kulturhauptstadt. In Nova Gorica testet Künstlerin Sara Muharemi den Beamer. Sie wird die Fassaden der sozialistischen Bauten mit Projektionen verschönern. Die Dias sind handgemalt. Es ist schön, wir haben zwei Länder, zwei Städte bzw. eine geteilte Stadt. Es ist phänomenal, dass die jetzt jemand zusammenbringt für dieses wundervolle Ereignis. Was die Kroatin an dieser Stadt besonders fasziniert, für einen Cappuccino kann man einfach nach Italien rüberlaufen. Es ist genial. Man denkt, oh mein Gott, jetzt bin ich in Italien. Vor 5 Minuten war ich noch in Slowenien. Ein paar Meter weiter in Italien performt ein Künstlerkollektiv, das auch Teil des Kulturhauptstadtprogramms sein wird. Für Gründer Walter Mramor die wichtigsten Themen: Freiheit und Zukunft. Das ist eine Stadt, die eine sehr schmerzhafte Grenze über viele Jahre hatte. Vor einiger Zeit wurden die Grenzen geöffnet. Ich denke, dass das eine gute Gelegenheit ist, dass wir alle gemeinsam feiern. Was die Partystimmung ein wenig trübt, kurz vor dem Auftakt der Feierlichkeiten entscheidet der Stadtrat von Gorizia über ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit. Faschistenführer Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger der Stadt. Eine Entscheidung, die spaltet, obwohl das Motto der Kulturhauptstadt, Go Borderless, vor allem verbinden soll. Ein Leitspruch, den sich Darko und Zdenka Svilikoj an der Grenze früher so sehr gewünscht hätten. Es ist immer noch eine andere Welt. Wenn man über die Grenze geht, sieht man eine andere Architektur, eine andere Atmosphäre. Aber wir fühlen uns inzwischen nicht mehr als Fremde. Über die Grenze schmuggeln müssen sie nun nichts mehr. Heute spazieren sie einfach weiter nach Italien.
Und wir spazieren einfach weiter rüber zum Wetter, auch wenn da von Italien und Dolce Vita keine Spur zu sehen ist, Carsten, oder?
Ja, fast keine Spur, würde ich sagen. Ich glaube, die meisten Menschen würden unterschreiben, keine Spur. Es war meistens grau, es war bewölkt, Nieselregen gab es auch. Aber eine Region, und zwar ganz im Süden Deutschlands, zeigte sich heute sonnenverwöhnt. Schon am Vormittag ging es los im Süden Baden-Württembergs. Und dieses wolkenfreie Gebiet, es erstreckte sich im Laufe des Nachmittags bis nach Bayern hinein. Und vor allem im Süden Baden-Württembergs, da hatten wir heute stellenweise mehr als 7,5 Stunden Sonnenschein. Die meisten Menschen in der Mitte und im Norden konnten davon allerdings nichts abbekommen. Das ist das letzte Bild, als der sichtbare Satellit auf Mitteleuropa schauen konnte. Stand 14 Uhr. Die Frage ist ja, wie sieht es jetzt aktuell in der Nacht aus? Und da nehmen wir einen Trick, da nehmen wir ein Bild aus dem Infrarotbereich. Da können wir nämlich auch nachts auf die Wolken schauen. Und wir zeigen jetzt mal ein relativ aktuelles Bild. Und je nach Farbe sind die Wolken unterschiedlich hoch. Was wir hier sehen, in diesem ganzen Malkasten, ist diese pink eingefärbte Gegend hier im Süden Deutschlands. Das genau ist noch immer dieses wolkenfreie Gebiet. Also nach wie vor sternklarer Himmel im Süden Bayerns und Baden-Württembergs. Und das zeigen auch die Temperaturen. Die sinken nämlich dort jetzt in frostigen Bereich. St. Georgen im Schwarzwald oder Oberstdorf -2 Grad, Garmisch-Partenkirchen -1 Grad. In den nächsten Stunden, also in der zweiten Nachthälfte, wird sich genau hier allerdings dichter Nebel bilden, mit dem die Menschen hier morgen früh aufwachen. Also auch dort erstmal ein grauer Start in den Tag. Im Verlauf des Tages löst sich ein Großteil dieses Nebels wieder auf. Aber morgen gibt es auch in der Mitte immerhin ein paar Chancen auf ein paar Sonnenstrahlen. Ganz im Norden bleibt es wohl eher dicht und dicht. Und es wird weiter aus dieser Wolkendecke herausnieseln. Die Temperaturen morgen früh, wenn es dann immer noch klar ist, am Alpenrand -1 Grad. Unter den Wolken im Norden bleibt es mit 7 bis 10 Grad deutlich milder. Und tagsüber haben wir meistens Werte um rund 10 Grad. Aber wenn der Nebel wie am Bodensee den ganzen Tag über dicht bleibt, bleibt es dort deutlich kälter mit maximal 2 Grad. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch ein ähnliches Wetter. Am Donnerstag erreicht uns aber ein Tiefdruckgebiet mit einer Kaltfront und dahinter wird es dann mal etwas kühler, wechselhafter. Ich würde sagen, meteorologischer riecht das dann eher nach Dolce Vita.
Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen an diesem historischen Tag. Hier im Ersten gibt es jetzt eine Ausgabe von ARD Wissen.
Und da geht es um Tsunamis und die Frage, wie wahrscheinlich diese auch im Mittelmeer entstehen kann.
Morgen begrüßt Julia Niharika Sensi dann an dieser Stelle. Wir sagen jetzt Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.